Weniger ist mehr. Diese Botschaft passt ja in super vielen Situationen, aber ganz besonders, wenn es um Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein geht. Denn was wir weniger verwenden, ist am Ende mehr für die Umwelt. Und die Firma HK startet mit diesem Slogan nun eine neue Ära der Reinigung.
Vor allem im Haushalt hinterfrage ich schon mittlerweile, welche Produkte ich eigentlich verwende und vor allem in welchen Mengen. Ich muss ehrlich sagen, ich war früher extrem verschwenderisch. Ich habe immer richtig viel Waschmittel benutzt, in die Waschmaschine gepackt oder einfach richtig viel Reinigungszeug ins Wasser. Also wirklich, wo ich mal dachte, Hauptsache viel hilft viel.
Das kenne ich, Fredi. Ich habe früher auch nie wirklich auf die Inhaltsstoffe vor allem auch geachtet. Nee. Ne? Dabei kommen wir ja dann, wenn man mal so drüber nachdenkt, jeden Tag mit all dem in Berührung. Wir schlafen in der Bettwäsche, die wir zuvor mit Waschmittel gewaschen haben. Oder wir essen von den Tellern, die vorher mit Spülmittel gesäubert wurden. Und mittlerweile ist mir das total wichtig. Und deswegen ist es toll, dass HK so viele schonende, dabei aber hochwirksame Produkte anbietet.
Du hast halt eben in diesen HK-Produkten, das ist halt wirklich das Tolle, worüber ich früher auch nie nachgedacht habe, du hast halt eben nicht diese Chemiekeulen mit diesen ganzen aggressiven Inhaltsstoffen. Sie sind total ergiebig, was toll ist. Ne? Du hast nur wenige Tropfen, die schon ausreichen. Und zum Beispiel die Neutralseife ist genauso ergiebig wie 5 Flaschen Haushaltsreiniger und auch andere vergleichbare Produkte. Und dabei ist auch noch sanft zur Haut und zu Oberflächen. Also du musst dir keine Gedanken machen, was mit deiner Haut macht, was es mit den Oberflächen macht. Und vor allem hast du halt einfach nicht so eine Verschwendung.
Am Ende bedeutet das dann auch, dass man weniger nachkaufen muss. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Das geht ja dann irgendwann auch in den Geldbeutel. Man spart dann also Geld und man produziert weniger Plastikmüll. Auch noch ein guter Nebeneffekt. Also die Liste der positiven Nebeneffekte ist wirklich sehr, sehr lang. Und das Angebot von HK ist sehr groß. Also es gibt alles über Seife, Spül- und Waschmittel, Putzmittel jeglicher Art, bis hin sogar zu Körperpflege. Also alles Gesichtscremes, Handcremes, alles, was das Haushaltsherz höher schlagen lässt.
Und da seid ihr natürlich bei uns genau richtig. Deswegen schaut doch gerne mal in deren Online-Shop. Unter hk.com/weniger ist mehr findet ihr das ganze Angebot und könnt dann mit unserem Code SECRETS15, das S ist groß geschrieben, auch noch 15% sparen. Das gilt übrigens für das gesamte Sortiment. Wir packen euch die Infos natürlich auch wie immer in die Shownotes und dann ja, ganz viel Spaß beim nachhaltigen Putzen, Pflegen und Waschen natürlich.
Und jetzt natürlich auch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Vor ziemlich genau 13 Tagen kam die Meldung: Ex-One Direction-Star Liam Payne ist tot. Liam Payne, der ehemalige Sänger der Boyband One Direction, ist nach Polizeiangaben im Alter von 31 Jahren gestorben. Payne stürzte aus dem 3. Stock eines Hotels in Buenos Aires. Das war eine Schlagzeile von der Tagesschau. Und ich muss sagen, an dem Tag vor 13 Tagen war einfach alles geflutet mit dieser Meldung und zwar für mich auch ein absoluter Schockmoment, ne? Und es ging auch sofort das Gedankenkarussell los. Ist er gefallen? Ist er gesprungen? Wurde er vielleicht sogar geschubst? Was ist passiert? Und natürlich wühlten die Medien auch direkt im Leben von Liam Payne und es war sofort von Suchtproblemen die Rede, von Depressionen, von einem verwüsteten Hotelzimmer. Und ich dachte mir nur die ganze Zeit, ey, schon wieder ist ein Ausnahmetalent, ein Musiker, viel zu früh gestorben. Schon wieder hat jemand diesen Druck des Berühmtseins nicht standhalten können. Und schon wieder hat es irgendwie einen Teenie-Star getroffen. Und er lebte doch eigentlich, in Anführungsstrichen, seinen Traum und stürzte dann in den Tod. Und wie konnte es eigentlich dazu kommen? Und genau darüber sprechen wir heute in unserer langen Deep Dive Folge. Ich habe Nina schon vorgewarnt. Macht es euch gemütlich. Also eine Stunde knacken wir heute locker. Deswegen willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Und Friedi, ich bin da voll bei dir. Ich habe das sogar in der Nacht noch. Also ich war verhältnismäßig für meine Verhältnisse recht spät im Bett an dem Abend und habe dann noch einmal irgendwie Instagram angeschmissen und auf einmal kam von TMZ Push-Nachricht irgendwie exclusive direkt, dass da was passiert ist. Und ich konnte das gar nicht glauben. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie ein Scherz oder irgendwie Fake News, weißt du? Und war dann so, habe mir das direkt reingezogen, überall in den amerikanischen amerikanischen Medien direkt gegoogelt und so. Und es wurde halt immer klarer, okay, das waren überhaupt keine Fake News und wie schrecklich. Und dann bin ich irgendwann schlafen gegangen und klar, am nächsten Morgen, dann arbeitsbedingt, natürlich auch bei mir war das Thema natürlich dann riesig groß. Und irgendwie, das muss ich dazu sagen, ich war jetzt nie so krasse One Direction Anhängerin. Also ich kenne ein paar Songs, ich fand die auch immer irgendwie ganz cool und irgendwie süß damals. Aber ich war jetzt nie so Fan. Und ich habe dann aber mir das natürlich alles angeguckt und die Reaktion auch direkt und so. Und die haben ja wirklich, also das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, eine riesen Fanbase und was da losgetreten wurde. Aber da sprechen wir auch auf jeden Fall noch drüber. Aber ja, ähnliche Gedanken, einfach heftig irgendwie, dass so ein junger Mensch einfach diesem Druck nicht standhalten konnte.
Ja. Ja, und einfach dieses schon wieder, ne? Aber darüber diskutieren wir auch am Ende. Wir haben ja noch ein paar andere Beispiele mitgebracht, weil irgendwie, ich will jetzt nicht Muster sagen, aber es ist ja schon erstaunlich, dass tatsächlich sowas häufiger passiert, gerade bei Teenie-Stars, dass sie einfach diesen Druck nicht standhalten und dann, ja, viel zu früh versterben. Ich starte heute jetzt einfach mal in die Biografie von Liam. Ich habe mal in seine Kindheit geschaut und wie eigentlich alles so losgegangen ist. Und ich kann euch sagen, direkt sagen, er hatte keinen sehr leichten Start ins Leben. Liam Payne kam am 29. August 1993 in Wolverhampton zur Welt. Und seine Mutter arbeitete als Kinderkrankenschwester und sein Vater war Installateur. Als Liam auf die Welt gekommen ist, hatte er bereits zwei größere Schwestern, Nicola und Ruth. Und Liam sagte mal in einem Buch, Dare to Dream, Life as One Direction, als ich geboren wurde, war ich praktisch tot. Die Ärzte hätten nämlich von ihm keine Reaktion bekommen und sie mussten ihn ziemlich aufpäppeln. Der kleine Liam ist halt dauernd krank und bis er 4 Jahre alt ist, muss er richtig regelmäßig ins Krankenhaus, weil die Ärzte feststellen, dass eine von seinen Nieren nicht funktioniert und total vernarbt ist. Und um seine Gesundheit in den Griff zu bekommen, braucht er Medikamente und er sagt, er musste morgens und abends 32 Injektionen sich in den Arm geben lassen. Und auch daran erinnerte er sich nämlich in seinem Buch. Und vielleicht auch, um ja diese kränkelnde kleine oder dieses kränkelnde kleine Kind hinter sich zu lassen oder diese kränkelnde Kindheit hinter sich zu lassen, hängte Liam sich in der Schule richtig in den Sport rein. Vor allem das Cross-Country-Laufen hat es ihm angetan und er war in einem Leichtathletikclub bei und er gehörte auch in seiner Altersklasse 3 Jahre lang wirklich zu den Besten und war ein sehr, sehr guter 1500-Meter-Läufer. Mit 12 begann er dann mit dem Boxen, um sich gegen ältere Schüler zu wehren. Er ging in ein Camp, um das Boxen zu lernen und er war ungefähr 12, sein Trainer war 24 und er dachte nämlich, wenn er gegen seinen Trainer kämpfen kann, dann kann er es gegen jeden aufnehmen. Weil, und das auch das hat einen sehr traurigen Hintergrund, Liam wurde in der Schule gemobbt. Und er wurde ständig gemobbt von Jungs, die viel älter waren. Er hat auch mit seinen Eltern darüber gesprochen und mit seinen Lehrern darüber gesprochen und hat aber gesagt, dass es einfach nicht aufhört. Also entschied er sich halt eben, das Ganze selbst in Ordnung zu bringen, ist dann eben in dieses Boxtrainingslager gegangen und hat das Boxen gelernt, um dann das Selbstvertrauen zu bekommen, dass er sich, falls er mal muss, sich wehren kann. Aber das hat nicht ganz gereicht. Der Musiker war immer ein bisschen kleiner, ein bisschen zierlicher und irgendwann hat er dann einen älteren Freund darum gebeten, seinen Bruder zu spielen und ihn von der Schule abzuholen, dass halt diese bösen Bullies, wie man auf Englisch sagt, oder die Mobber, den in Anführungsstrichen großen Bruder sehen und ihn in Ruhe lassen. Und das war dann auch so, danach war Schluss mit dem Mobbing. Sie fingen an, den kleinen Liam in Ruhe zu lassen und während er in der Schule war und das Thema mit dem Sport hatte und dem Mobbing, hat er auch seine Leidenschaft für die Musik entdeckt. Schon mit 6 Jahren zeichnete sich halt dieses Gesangstalent bei Liam ab. Bei jeder Gelegenheit sang er irgendwie für seine Verwandten oder sogar auch vor Fremden vor einem Publikum bei der Karaoke. Und trotzdem war es aber zu diesem Zeitpunkt das Singen einfach nur ein Spaß. Er wollte eigentlich zu Olympia und olympischer Läufer werden. Und wie schon gesagt, er trainierte total fleißig, gab sein Bestes, aber so einen richtigen Durchbruch gab es nicht. Und es ist tatsächlich auch schon so beim Leistungssport, das klingt immer so krass, aber mit 13, 12, 13, 14 zeichnet sich schon ab, wer vielleicht das Zeug dazu hat, eines Tages richtig weit zu kommen und wer halt eben nicht. Und bei ihm war es dann irgendwie so, dass er dann mit 12 gemerkt hat, so richtig der Durchbruch wird wahrscheinlich nicht kommen bei ihm. Es gibt dann doch deutlich talentiertere Läufer. Und so konzentrierte er sich auf seine zweite Leidenschaft, auf das Singen. Und er schloss sich seiner heimischen Gesangstruppe an in Wolverhampton. Und mit 14, nur 2 Jahre später, stand er dann zum ersten Mal auf der großen Bühne bei X-Factor. Und er hatte sich damals einen Sinatra-Song ausgesucht, um die Jury zu überzeugen. Eine ziemlich selbstbewusste Wahl für einen 14-Jährigen. Aber Liam lieferte halt schon ziemlich locker ab, ne? Und er sagte auch im Interview backstage, ich denke die ganze Zeit nur ans Singen und auch in der Schule. Und Singen ist für ihn einfach, das ist das, was er machen möchte. Und er zeigte auch schon mit 14, dass er das Zeug hat zum Star. Er hatte eine super Stimme, er hatte Charisma. Er schnippte, als er Fly Me to the Moon sing, schnipste er ganz lässig mit den Fingern zum Takt. Zink hatte auch noch dann Cheryl Cole zu. Das wird dann auch später nochmal eine Story sein. Also die Story mit den beiden ist to be continued. Und er kam auch immer weiter. Bis dann Simon Cowell, den kennt ihr bestimmt auch alles, der Hauptjuror oder der Oberjuror von X-Factor, ihn dann in einer späteren Runde, da war er sogar in Barbados, also er ist, ich glaube, 3-4 Runden weit gekommen, nagt mich jetzt noch nicht drauf fest, bis Simon dann sagte, ich schick dich nach Hause, du bist noch nicht so weit. Das war natürlich für Liam erstmal total, ja, furchtbar. Eine kleine Welt ist für ihn zusammengebrochen, aber er gab nicht auf. Und er fing halt an seiner Stimme zu arbeiten. Und 2 Jahre später nahm er dann einen weiteren Anlauf. Mit 16 steht er wieder auf der Bühne. Und diesmal sang er Cry Me a River und bekam einfach Standing Ovations. Und ich habe mir vorhin natürlich in Vorbereitung alle X-Factor-Auftritte angeguckt von allen zukünftigen One Direction-Mitgliedern. Und ich muss echt sagen, Liam war mit Abstand damals einfach der Beste. Der hatte schon mit 16 so eine richtig tiefe, röhrige Stimme und hatte einfach einen super Auftritt hingelegt. Natürlich kam er dann auch weiter. Aber die Jury sah ihn halt nicht unbedingt als Solokünstler. Und dann fing die ja an, in dieser X-Factor-Show eine Boyband zu gründen. 5 Teilnehmer der Show wurden dann zur Boyband One Direction. Die Idee kam damals übrigens von Nicole Scherzinger von den Pussycat Dolls. Sie hat mit dem Simon Cowell gesprochen und meinte, ich sehe diese 5 Jungs, sie wären total toll als Boyband. Und die Band gewann tatsächlich nicht, schaffte es aber in die Live-Show sehr, sehr weit und bekam dann von dem Simon Cowell einen Plattenvertrag angeboten. Tja, und von da an waren Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik und Niall Horan eine der erfolgreichsten Boybands ihrer Zeit mit 16. Also sie waren sehr, sehr erfolgreich direkt, darauf komme ich jetzt auch noch zu sprechen. Aber wenn man sich mal die Fotos von denen angeschaut von früher, die waren halt echt klein. Die waren richtig, richtig jung, richtig, richtig klein und du merkst richtig, boah, die werden so, wie soll ich das sagen? Ich glaube, keiner von denen hat wirklich erwartet, dass sie wahrscheinlich X-Factor oder nach X-Factor so eine Boyband gründen und so erfolgreich werden, dass sie so rein, also die wirken einfach noch so wahnsinnig jung.
Waren sie und, ja auch. Überleg mal, so 15, 16, wie man selber mit 15, 16 war, man ist da einfach ein Kind. Und das ist ja das, was wir so oft schon auch irgendwie, worüber wir schon so oft diskutiert haben, irgendwo. Mit in dem Alter dann auf einmal dieser Öffentlichkeit ausgesetzt zu sein und diesem Interesse an dir und deiner Person, also ich meine, da werden wir ja noch mal drüber diskutieren später, aber das ist ja irgendwo kein Geheimnis, dass das komplett überfordernd sein muss.
Ja, total. Das hat man den Jungs natürlich auch am Anfang nicht angemerkt, aber darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Also nach vorne hin war natürlich alles, war es einfach die Mega-Geschichte. Die mit 5 Studioalben, die hatten zahlreiche Auszeichnungen, eroberten die beiden, das war so eine British-Irish Boygroup, die Musikszene und waren halt jahrelang auch, haben sie natürlich auch die Herzen der Mädchen auf der ganzen Welt erobert. Diese Debütsingle der 5 Jungs, What Makes You Beautiful, war halt auch sofort ein internationaler Erfolg. Und es gab wirklich regelrecht, brach ein Hype aus. Unter Frauen und im frühen Teenageralter. Und ganz viele verglichen das halt auch mit dieser Beatlemania in den 60er Jahren oder mit der Verehrung von Take That in den 90er Jahren. Die habe ich übrigens mal interviewt, über die sprechen wir auch nochmal gleich. Und die Band veröffentlichte halt eben auch einen Hit nach den anderen, darunter Best Song Ever und Night Changes. Und Ja, sie waren halt irgendwie ab dem Jahr 2010 die Boyband der Stunde, ne? Statt, wir haben ja damals für Backstreet Boys und NSYNC geschwärmt, also ich zumindest, schwärmten dann die Teenager für Liam, seine Bandkollegen, Niall, Zayn, Louis und Harry. Und diese Berühmtheit und die Besessenheit vieler Fans war echt extrem. Wenn man es mit heute vergleicht, könnte man vielleicht es am ehesten vergleichen mit der Beziehung zwischen Taylor Swift und ihren Fans. Und auch hier kurz eine kurze Side-Story zu Taylor. Ich habe eine Freundin, die arbeitet in einem Hotel, wo Taylor über Nacht mal übernachtet hat. Und sie sagt halt einfach nur, dass Taylor und die Entourage, die kommt mit einer riesigen Entourage, maximal unkompliziert ist und einfach wahnsinnig, wahnsinnig nett, wahnsinnig auf dem Boden geblieben. Das Krasse, was ich total interessant war, ist, dass man Taylor nie zu Gesicht bekommen hat, dass sie komplett abgeschirmt wurde von ihrer Security und sogar die Kameras in dem Hotel beziehungsweise auf dem Flur, den Taylor dann gemietet hatte, weil sie kriegen ja dann meistens so eine ganze Ebene direkt, auch alle Kameras abgehängt worden sind und sie mit einem extra Lift und so da in ihr Zimmer gebracht worden ist. Also das fand ich sehr, 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 sehr spannend und Grüße an dieser Stelle gehen raus. Und zurück zu One Direction. Bei denen war es so, dass am häufigsten Harry Styles im Fokus stand. Der übrigens auch mega nett sein soll. Info von derselben Freundin. Liam Payne. Also Harry Styles war so, ich komme auch gleich nochmal auf die verschiedenen Charaktere zu sprechen, aber Harry Styles stand wirklich am meisten im Fokus. Liam Payne, der war eher so das Bandmitglied, das er meistens mit Texten beigetragen hat, hatte aber tatsächlich oft weniger Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Er musste sich damit begnügen, er war so der ruhige, ernste Typ. Dass Harry so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, beziehungsweise dass die Aufmerksamkeit so ungleichmäßig verteilt war, soll auch innerhalb der Band für extrem Unmut gesorgt haben. Und im März 2015, also 5 Jahre später, wurde es an einem tatsächlich zu viel, Zayn Malik. Er wollte einfach nur noch raus aus der Band und er verkündete, dass er die Gruppe verlassen würde. Und mit gerade mal 22 Jahren nahm er sich eine Auszeit vom Rampenlicht und 4 Monate später wurde auch klar, dass die Band eine Pause einlegen würde. Es wurde damals ausdrücklich erklärt, dass One Direction sich nicht auflöst, sondern auch in Zukunft wieder mit zusammenarbeiten möchte. Tja, und die Fans warten, ja, oder haben bis heute auf diese Nachricht natürlich gewartet, dass es mit One Direction wieder weitergeht oder es zu einem Reunion kommt. Und die letzte Single, die die Band veröffentlichten in ihrer Originalbesetzung, hieß Night Changes. Und da heißt es, Does it ever drive you crazy, just how fast the night changes? Zu Deutsch, macht es dich manchmal verrückt, wie schnell die Nacht sich verändert. Und jetzt wollen wir mal darüber sprechen, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Also, es gab Anzeichen, ein kleiner, an dieser Stelle, auch ich war kein One Direction Fan, bedeutet, ich habe One Direction nicht verfolgt. Von 2010 bis 2015. Es gibt bestimmt hunderte von Fanforen, wo noch viel mehr Anzeichen, noch viel, viel, viel mehr Insiderwissen verteilt wurde. Ich habe jetzt mal ein sehr, sehr gutes Wrap-up gemacht von den Anzeichen, die es gab, warum es in der Band gebröckelt hat. Wenn es noch zusätzliche Infos dazu gibt, die ihr gerne mit uns teilen möchtet, weil ihr vielleicht die riesen One Direction Fans wart, dann schreibt uns gerne, dann können wir das vielleicht mal mit aufnehmen, bei Instagram nochmal ein kleines Add-on machen oder so. Aber nur an dieser Stelle, ich habe jetzt nicht die hunderten Fanforen durchwühlt. Es gab auf jeden Fall Anzeichen, dass die Band sich, beziehungsweise dass es bröckelt. Und es gibt zum Beispiel ein Videomaterial von Liam und Zayn auf der Bühne, wie sie am Kämpfen sind. Und die sind richtig ineinander verkeilt und man erkennt nicht so wirklich, aber also beim ersten Mal habe ich nicht so richtig erkannt, ist das jetzt Spaß oder Ernst? Und ich kann mir auch vorstellen, dass vielen Fans, das war auch ein Konzert, ne, dass sie da auch da standen und die haben auch einfach nur weiter gejubelt und haben sich vielleicht gedacht, okay, das ist jetzt weird, was machen die da, warum rangeln die so? Ist das jetzt Spaß oder ist es tatsächlich ernst? Wenn man sich das mal häufiger anguckt, merkt man schon, dass das ernst ist. Und das war so eines der Sachen, die immer wieder jetzt gezeigt werden, so nach dem Motto, es gab auf jeden Fall Anzeichen. Was aber wahrscheinlich für die Band mit am schwierigsten war, war dieses ganze Thema, wer ist eigentlich am bedeutsamsten für die Band? Da hatten natürlich alle eine unterschiedliche Auffassung. Liam sagte mal in einem Podcast, es startete alles, weil Simon, da spricht er von Simon Cowell, mir, also ihm versprochen hat, I will make it work for you in 2 years. So nach dem Motto, One Direction hat erst mit dir angefangen, lieber Liam. Und ich werde das Ganze für dich ans Laufen bringen, damit es dann für dich läuft. Zayn sagte mal, er wollte eigentlich nie wirklich dabei sein. Er wollte schon nach dem ersten Jahr raus. Also natürlich wollte er Teil der Band sein, aber irgendwie merkte er sehr, sehr schnell, dass das vielleicht gar nichts für ihn ist und dass er da raus möchte. Was ich echt krass fand, und Nina, ich weiß nicht, ob du das wusstest, ich wusste es nicht, die Jungs waren halt auch überhaupt nicht befreundet. Liam sagt sogar, wir hassten uns. Wir haben uns wirklich richtig gehasst. Und das finde ich schrecklich, weil das muss ja tierisch anstrengend sein. Stell dir mal vor, also ich meine, wir sind natürlich lange nicht so erfolgreich wie One Direction. Stell dir mal vor, wir würden uns hassen und wir können, müssten aber weitermachen und können uns aber eigentlich überhaupt nicht ausstehen. Es geht aber um wahnsinnig viel Knete und du musst weiterhin mit diesen Menschen zusammenarbeiten.
Ja, da wurden ja eigentlich junge Menschen einfach auf einen Haufen geschmissen, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und dann wurde denen gesagt, jetzt arbeitet zusammen, ob ihr euch ausstehen könnt oder nicht. Und in solchen jungen Jahren, und dann ist es ja genau wieder dieses Narrativ einer Boyband, einer männlichen Boyband, vor allem, wo jedem Mitglied ja irgendwie eine Persönlichkeit zugewiesen wird und irgendwie diese Masse ja ansprechen sollen. Das heißt, es gibt einmal den witzigen, einmal den romantischen, bodenständigen. So, und das ist natürlich, da haben die kein Mitspracherecht. Und dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass in dem Moment Auseinandersetzungen gar nicht weit entfernt sind, weil jeder will irgendwie seinen Willen durchkriegen, fühlen sich alle irgendwie nicht gerecht behandelt, dann sind das auch noch keine Freunde. Das ist ja einfach nur Horror, wenn du dann jeden Tag da irgendwie dich mit auseinandersetzen musst.
Da werden einfach dann Charaktere zusammengesetzt, weil sie gut sind für die Band, aber ob die sich wirklich verstehen oder mögen, ist halt wirklich dahingestellt, ne? Und dann verbringen die aber halt, die haben ja Tag und Nacht zusammen gearbeitet, du bist ja dann die ganze Zeit aufeinander. Also stelle ich mir sehr, sehr, sehr belastend auch vor. Gerade für Leute mit 16, 17, 18 Jahren.
Ja.
Unfassbar. Also das ist, ja, ich glaube, das ist wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend. Und was du ja schon sagst, was noch hinzukommt, ist, dass ja alles in einer Boyband, natürlich auch in einer Girlband, alles kontrolliert wird. Also das Image, das, was du anhast, deine Haare, deine Persönlichkeit kontrolliert. Ganz abgesehen davon, ob das überhaupt deinem Stil, deiner Persönlichkeit entspricht, das hat in dem Moment nichts zu sagen. Das ist einfach egal. Und dir wird halt so ein Image aufgestülpt. Und Zayn war der Geheimnisvolle. Harry war der Flirtige. Den hast du ja auch ganz oft mal gesehen, wie er dann irgendwelche in Interviews immer so mit den Reporterinnen geflirtet hat oder so. Also er war so dieser outgoing Typ. Vielleicht hat er deswegen auch so viel Aufmerksamkeit bekommen. Liam sollte der Verantwortliche sein. Also eher ernster, der alles zusammenhält. Louis war so der Witzige, der Rebell. Und Niall, der süße Ire, der aber tatsächlich sehr, sehr wenig Präsenz bekommen hat und auch sehr wenig Gesangszeit. Und das alles, glaube ich, muss einfach sehr belastend sein, wie schon gesagt, gerade wenn du 16 bist oder 17 und eigentlich noch gar nicht so wirklich weißt, wer du überhaupt bist. Aber Hauptsache, jemand sagt dir, du bist jetzt das. Auch dazu hat Liam in einem Podcast mal gesprochen und er sagte, wenn ich rausging und dieses glückliche Lächeln aufsetzte und die Lieder sang, war es manchmal so, als würde ich eines dieser Kostüme anziehen und die Leute unter dem Kostüm nicht wirklich sehen, was eigentlich vor sich geht. Und ein Jahr vor der Trennung von One Direction mussten auch Auftritte wegen Liam abgesagt werden. 2 Jahre später offenbarte er dazu, dass er unter Agoraphobie leidet. Also der Angst, gefangen an einem Ort zu sein und nicht entkommen zu können. Es gab Tage, da hat er das Haus nicht verlassen, auch aus Angst davor, auf schreiende Fans zu treffen. Und er sagt, leider passiert das jedem in dieser Branche. Ich denke, ab einem bestimmten Zeitpunkt muss man einfach so schnell wie möglich darüber hinwegkommen. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, ne? Ich stelle mir es aber auch schrecklich vor. Also wenn du einfach diese Angst hast, dein Haus nicht mehr zu verlassen, weil du nicht weißt, was da draußen passiert, wie hysterisch die Fans sind. Die Fans waren wirklich extrem. Wenn wieder du angefasst wirst gegen deinen Willen oder Leute vor dir weinen, zusammenbrechen, das macht was mit dir. Muss ja wahnsinnig schwierig sein. Ich würde wahrscheinlich auch das Haus nicht mehr verlassen wollen. Er sprach auch 2019 mit der australischen Men's Health über den Druck, eben in einer Band wie One Direction zu sein. Und er sagt halt auch, wenn du hunderte von Konzerten gibst und jeden Tag dieselben 22 Songs zur selben Zeit spielst, musst du da rausgehen, auch wenn du halt nicht glücklich bist, ne? Und es ist fast so, da kommt er wieder auf dieses Kostüm zu sprechen, als würde man ein Disney-Kostüm anziehen, bevor man auf die Bühne geht Und unter diesem Disney-Kostüm war er die meiste Zeit echt sauer, aber weil er einfach keinen Weg gefunden hat, um zu begreifen, was eigentlich gerade so abgeht. Und er sagt, natürlich hat es Spaß gemacht mit One Direction. Also sie hatten einen großen Spaß, aber es gab bestimmte Stellen, an denen es einfach ein bisschen toxisch wurde. Und es gibt zu, dass er immer wahnsinnig große Schwierigkeiten hatte, Nein zu sagen, also seine eigenen Grenzen einzuhalten. Und ich meine, ist es ja auch. Es ist wahnsinnig schwierig, Nein zu sagen, gerade wenn man noch nicht mal 20 Jahre alt ist. Ich meine, wir kennen das vielleicht auch aus unserem Berufsleben. Ich meine, es ist ja auch deren Job, einfach mal zu sagen, nein, wenn einem Sachen zu viel werden. Wie oft häufen wir uns Sachen auf und sagen, ja klar, kriege ich hin, klar, machen wir. Obwohl wir es vielleicht einfach auch gar nicht können. Und bei denen ist es einfach nochmal in einem super, super extremen Ausmaß. Und die ganze Band dachte, je länger sie in der Band bleiben, desto mehr Kontrolle haben sie irgendwann über ihre eigene Karriere, weil sie natürlich schon gemerkt haben, dass sie sehr, sehr wenig Kontrolle haben. Aber sie wollten natürlich auch irgendwo diesen Ruhm und haben sich deswegen gefügt. Wie ich ja schon sagte, man darf echt nicht vergessen, die Jungs haben eine Tour nach der nächsten gespielt, haben Tag und Nacht gearbeitet und hatten halt eben einen immensen Druck. Und sie mussten immer weitermachen. Also selbst als Neil mal eine Knieverletzung hatte oder Liam anfing, vermehrt zum Alkohol oder zu Drogen zu greifen, um wahrscheinlich auch einfach mal abzuschalten, mussten sie weiter performen. Und sein Alkoholproblem ist Liam wohl aufgefallen, als er mal Paparazzi-Fotos von sich gesehen hat mit so einem ganz schwer aufgedunsenem Gesicht. Und es gab ein paar Bilder von mir auf einem Boot, in denen er halt ganz aufgedunsen aussah. Und er nannte es immer sein Pillen- und Fuselgesicht. Er sagt, sein Gesicht war 10-mal größer als jetzt. Das Problem war, dass das Management es oft für das Beste hielt und für die Sicherheit von der Band, sie in ihren Zimmern quasi einzuschließen. Und er hat es wahrscheinlich auch für sich irgendwie als gut wahrgenommen, weil er ja natürlich auch, hat er ja gesagt, auch Angst vor den Massen hatte. Und weil draußen immer so viel los war und sie alle sich nicht mehr richtig rausgetraut haben, vor die Tür gegangen sind, haben sie sich also in ihre Zimmer eingeschlossen. Tja, und dann sagte er auch, was war in einem Zimmer? Eine Minibar. Und ich zitiere, ich hatte also eine Party für eine Person, die scheinbar über Jahre sich hinwegzog. Es war wild, aber es war die einzige Möglichkeit, Frust abzubauen. Und das war wirklich der Start von seiner, ja, da ging es los mit dieser Drogen- und Alkoholspirale alleine in seinem Hotelzimmer. Und darüber können wir gleich auch nochmal sprechen, so nach dem Motto. Und dann endet das Ganze auch in einem Hotelzimmer. Was das vielleicht für Parallelen sind. Das war so das dunkle Geheimnis von Liam, was diesen Druck mit ihm gemacht hat. Zayn, hier vorhin übrigens Malik gesagt, heißt ja Zayn Malik, bekam eine Essstörung und er meinte nämlich, er kann nichts kontrollieren, weil ja alles kontrolliert wird. Und das Einzige, was er kontrollieren konnte, war die Entscheidung darüber, ob er etwas essen will oder nicht. Also zu sagen, nein, das esse ich nicht, das war das letzte Gefühl von Kontrolle, das er noch hatte. Er entwickelte übrigens dann auch eine Angststörung. Er sagt auch, das kann auch total schnell passieren, wenn du vor Tausenden und Tausenden von Leuten spielst und einfach innerlich völlig erschöpft bist. Ich meine, ich versuche das immer so ein bisschen nachzuvollziehen. Ich meine, wie oft fühle ich mich auch überwältigt oder kriege nicht unbedingt Angst, vielleicht noch nicht, aber dieses so, oh Gott, jetzt musst du da irgendwie vielleicht auch der Arbeit jetzt vor Leuten stehen, jetzt musst du da auch noch was erzählen, du fühlst dich eigentlich überhaupt nicht danach. Also wenn man diesen inneres Bedürfnis eigentlich danach hat, es nicht zu tun, haben wir natürlich die Freiheit, auch einfach mal zu sagen, nee, ich kann gerade nicht oder ich kann nicht mehr. Die hatten sie einfach nicht. Und da fragt man sich natürlich, wie verantwortungslos das Management auch ist. Ganz vorneweg Simon Cowell. Er wird übrigens auch in Insiderkreisen Psycho genannt. Also SI wegen Simon und CO wegen Cowell. Und das ist ja Psycho, Psycho. Und das war wohl auch nicht ohne Grund. Also soll ein bisschen so ein Psycho sein. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Es wird mit Sicherheit so viel mehr hinter verschlossenen Türen passiert sein. Ich glaube, dass ganz viel, was passiert ist, darüber die Jungs wahrscheinlich auch nicht sprechen können, ob sie jemals darüber sprechen werden, weil es ist bekannt, dass sie natürlich auch krasse Verträge unterschreiben müssen, die ihnen natürlich auch verbietet, über gewisse Dinge zu sprechen. Aber auch dazu später mehr. One Direction sind nämlich nicht die einzigen, denen das mal passiert ist. Also man könnte eigentlich, wenn man sich das mal so anhört mit den ganzen dunklen Geheimnissen hinter One Direction, auch sagen, dass die Auflösung vielleicht auch eine gute Sache war, damit die Jungs halt mal die Möglichkeit haben herauszufinden, wer sie eigentlich wirklich sind, halt auch mal alleine. Und für den einen oder anderen, Harry Styles, hat es natürlich hervorragend funktioniert. Für Liam war die Auszeit von One Direction eher ein Kampf. Ein Kampf darum, relevant zu bleiben. Er hatte halt einfach nicht ansatzweise so viel Erfolg wie Harry und auch nicht so viel Erfolg wie Zayn oder Niall. Er hatte diese Debütsingle Strip That Down. Die konnte tatsächlich noch mit anderen mithalten, aber andere Songs nicht so. Und übrigens zu diesem Song, ich dachte halt immer, das wäre von Justin Bieber. Also man kennt den Song. Hatte ich überhaupt nicht mit Liam in Verbindung gebracht. Nun gut. Insgesamt veröffentlichte Liam nur ein Album, LP1. Sein zweites hatte er vor über einem Jahr angekündigt. Die erste Single daraus, Teardrops, erschien auch dieses Jahr im März. Und da merkt man, ist die Stimmung schon ganz, ganz anders. Viel düsterer. Er singt davon, dass er broken, also gebrochen ist. Er singt, I am hating myself, checking my phone to see what I did last night. Also, dass er sich hasst, dass er am nächsten Tag sein Handy sich anguckt, um zu checken, was er eigentlich letzte Nacht getan hat. Also spricht vielleicht für Blackouts in den Nächten, die er hatte, dass er sich einfach an viele Sachen nicht mehr erinnern kann. Oder um das jetzt irgendwas hinein zu interpretieren, ne, dass er irgendwie Scheiße gebaut hat in der Nacht, sich am nächsten Morgen aufwacht, so ein mulmiges Gefühl hat, aber nicht mehr ganz genau weiß, was er getan hat. Und ich finde, jetzt rückblickend kann man den Song schon irgendwie vielleicht sogar als einen kleinen Hilferuf sehen. Und in dieser Zeit, wo One Direction sich getrennt hatte und er versucht hat, sein Leben eigentlich wieder in den Griff zu bekommen und auf eigenen Beinen zu stehen, hatte er, nachdem er eine schmerzhafte Trennung hatte von seiner Jugendliebe Sophia Smith, kurzzeitig das Glück gefunden, und zwar mit der britischen Sängerin Cheryl Cole. Wir erinnern uns, er hatte ihr noch bei X-Factor so ganz süß zugezwinkert. Die beiden waren dann ein Paar, bekamen 2017 sogar ein gemeinsames Kind, trennten sich 2018 allerdings wieder. Danach war Liam mit dem Model Maya Henry zusammen und auch verlobt. 2022 trennte er sich von Maya und kam dann mit der Influencerin Kate Cassidy zusammen, die ihn dann auch bis zum Schluss begleitete. Er war also eigentlich auch in der Trennung von One Direction nicht allein. Aber natürlich plagten ihn privat weiterhin die Alkoholprobleme, die er auch versuchte behandeln zu lassen. 2023 war er wahnsinnig stolz und feierte 6 Monate trocken zu sein. Da bedankte er sich auch bei seiner Ex-Partnerin Cheryl und ihrem gemeinsamen Sohn, weil er auch gesagt hat, es macht keinen Sinn zu versuchen, ein Vater zu sein, wenn man nichts zu lehren hat. Und ich glaube nicht, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt wirklich viel zu ihm zu sagen hatte. Und dass er einfach mehr für sein Kind da sein wollte, nüchtern da sein wollte. In einem Interview mit USA Today verrät Liam Payne auch, damals schon 2021, dass er ja unter Drogen- und Alkoholproblemen litt. Und in einem Podcast mit Logan Paul gab er halt auch super viel Preis, vor allem über seine alte Band, über den Zwist zwischen ihm und Zayn, die mochten sich gar nicht. Er entschuldigte sich später auch zum späteren Zeitpunkt und kündigte natürlich an, sich helfen zu lassen. Und er hat damals auch schon zum ersten Mal über Selbstmordgedanken gesprochen. Und es gibt Dinge, sagte er, über die ich definitiv nie gesprochen habe. Es war wirklich, wirklich schlimm. Niemand hat bemerkt, was in mir vorgegangen ist. Und in ein anderes Zitat von einer anderen Zeit sagte er mal, es gibt Zeiten, in denen dieses Ausmaß an Einsamkeit und die Menschen, die jeden Tag auf dich eindreschen, das hat mich ein paar Mal fast umgebracht.
An dieser Stelle würde ich jetzt einmal, bevor ich weitermache, einmal gerne kurz darüber sprechen, dass wir jetzt natürlich ein Thema behandeln, was etwas düsterer ist, sag ich mal. Es geht um Depressionen vor allem, es geht um Selbsttötung oder augenscheinliche Selbsttötung, dazu komme ich aber gleich. Und das ist natürlich ein Thema, was man eigentlich generell in den Medien ungern behandelt, einfach weil man irgendwie da nicht den Fokus drauf legen möchte. Aber klar, dieser Fall vor allem hat jetzt sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und deswegen behandeln wir ihn auch. Aber für euch da draußen, wenn ihr zuhört, ganz wichtig, wenn ihr selbst Gedanken habt, dass ihr nicht so ganz happy seid gerade, dass ihr depressiv seid, dass irgendwas einfach nicht stimmt, dann gibt es ganz wichtig eine Telefonseelsorge, eine Hotline, die packen wir euch in die Shownotes. Da kann man jederzeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Da sitzen Berater, die einem helfen können. Von daher das einmal als Hinweis, dass es jetzt, ja, es ist keine so leichte Folge, kann man sagen. Ich würde gerne einmal vorher, bevor ich mit dem 16.10. weitermache, 16.10.2024, einmal ganz kurz, also mir ist klar oder uns allen ist klar, dass Liam Payne einiges gemacht hat, auch in der Zeit, aber ich möchte da den Fokus gar nicht so sehr drauf legen, weil sonst wird diese Folge wirklich sehr episch. Er war natürlich weiterhin beschäftigt, er hat wohl für eine Netflix-Show mitgearbeitet, da sollte er als Juror tätig werden, dann hatte er, wie Friedi schon gesagt hat, an weiteren Songs gearbeitet die ganze Zeit. Er wurde auch bei Dreharbeiten für eine Serie gesichtet und so. Also das waren alles Projekte, die er die ganze Zeit im Hintergrund hatte und mit denen er sich befasst hat. Er war dann seit dem 30. September mit seiner Freundin Kate Cassidy in Argentinien unterwegs. Die beiden hatten das auch die ganze Zeit dokumentiert bei Social Media, unter anderem auch bei TikTok und bei Snapchat. Und sie wollten zu einem Konzert von One Direction-Kollege Neil. Das haben sie dann auch zusammen besucht. Und am 14. Oktober ist Kate wieder abgereist. Sie sagt später, das war unter anderem, weil sie halt schon eh viel länger als geplant da war und eben ihrem Job natürlich auch nachgehen musste. Am Morgen des 16.10. hatte Liam noch Kontakt mit einer Freundin, die dann später auch berichten wird, dass er ihr morgens noch geschrieben hat und gesagt hat, er freut sich total auf den Tag, er wollte chillen und irgendwie nichts schien für ihn unmöglich zu sein. Also irgendwie war das wie so ein ganz normaler Tag im Urlaub quasi. Und dann passierte das, was Friedi ja auch schon im Intro gesagt hat, er stürzt aus dem dritten Stock von seinem Hotelzimmerbalkon. Er war sofort tot, weil dieser Balkon eben 13 bis 14 Meter hoch ist. Also das kann man gar nicht überleben. Die Polizei wird später sagen, dass er multiple Traumata sowie innere und äußere Blutungen erlitt. Die Nachricht ging dann in kürzester Zeit um die ganze Welt. Fans waren und sind immer noch total schockiert. Und was aber auch schnell an die Öffentlichkeit gelangte, waren Fotos von Liam Paynes vermeintlichen Hotelzimmer. Da finde ich, muss man am Anfang immer sehr vorsichtig sein, weil sowas kann natürlich auch erstmal Fake News sein. Aber mittlerweile ist klar, das scheint sein Zimmer gewesen zu sein. Darauf sieht man Drogen vor allem, Pulver, Spritzen, Feuerzeuge, Alufolie, eine kleine Seifenbox von Dove. Und ein verwüstetes Zimmer, also ein kaputter Fernseher und kaputte Möbel. Man vermutet, dass er an dem Abend allein auf seinem Zimmer gewesen sein soll. Wobei ich da sagen muss, dass dann später auch in den Ermittlungen dann herauskam, dass zwei Damen anwesend waren. Aber dazu komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Schon vor seinem Sturz hatte das Hotelpersonal die Rettungskräfte gerufen. Denn Payne soll mutmaßlich eben unter dem Einfluss von Drogen in seinem Zimmer randaliert haben. Die Rede war von einem, ich zitiere, aggressiven Mann, der unter Drogen und oder Alkoholeinfluss stehen könnte. Er soll sich wohl total unberechenbar verhalten haben, in der Hotellobby seinen Laptop zerschmettert haben und musste dann ins Hotelzimmer getragen werden. Und es gibt natürlich, so wie es in den meisten Fällen dann so ist, einen Auszug natürlich auch von diesem Notruf. Also es waren insgesamt zwei Notrufe, die an dem Abend getätigt wurden, weil der erste abgebrochen ist. Ich fasse den mal hier so zusammen. Also der Hotelmitarbeiter, der ruft an und sagt, wo er sich befindet, in welchem Hotel und so. Und dann fragt die andere Person am anderen Ende, was passiert denn dort? Und dann sagt der Hotelmitarbeiter, wir haben einen Gast hier, er hatte zu viele Drogen und Alkohol und also, wenn er bei Bewusstsein ist, dann zerstört er das ganze Zimmer und Sie müssen jemanden schicken, bitte. Dann stellt die Person am anderen Ende wieder die Frage, er ist unter Drogen- und Alkoholeinfluss, ja? Ja, richtig. Sie rufen aus einem Hotel an, wie heißt es? Casa Sur Palermo und wir brauchen sie hier dringend, weil, also ich weiß nicht, ob sein Leben in Gefahr ist, also das Leben eines Gastes. Er ist in einem Zimmer mit Balkon und also wir sind etwas besorgt, dass er, dann die Frage, seit wann ist er in dem Hotel? Seit 2 oder 3 Tagen. Mehr Details haben Sie nicht, oder? Weil Sie können nicht in das Zimmer. Nein. Wir informieren auch den Rettungsdienst, ja? Ja, ich bitte Sie einfach nur darum, wir brauchen hier jemanden schnell. Daraufhin sind die Kräfte losgefahren, trafen aber zu spät ein, nämlich genau in dem Moment, als sie kamen, hörten sie einen lauten Knall. Insgesamt waren sie eigentlich fast 7 Minuten zu spät. Wiederbelebungsversuche scheiterten und wir reden hier vom Mittwoch, den 16.10., so gegen 17 Uhr. Daraufhin ging die Nachricht, wie gesagt, um die Welt. Sofort versammelten sich hunderte Fans von überall vor diesem Hotel. Auch Liams Vater wurde dann dort gesehen, er ist sofort dahin gereist. Die haben dort Blumen direkt vor den Eingang gelegt, haben One Direction Lieder gesungen. Und ja, das machte natürlich sofort überall Schlagzeilen. Genauso wie natürlich die Frage, was ist genau passiert? Also wie konnte es dazu kommen? Und natürlich hat da auch sofort die Polizei angefangen zu ermitteln. Rund eine Woche nach diesem Unglück hat die Polizei erneut jetzt das Hotel durchsucht, auf der Suche nach weiteren Hinweisen. Vor allem ging es hierbei um Datenspeicher von Computern und Aufnahmen der Sicherheitskameras. Man fragt sich jetzt halt also zwischenzeitlich, okay, warum ist das erst eine Woche später passiert? Warum nicht sofort? Haben sie es vielleicht gemacht? Haben jetzt neue Hinweise? Also das ist alles nicht so ganz klar. Aber man merkt so ein bisschen, dass die halt wirklich einfach da irgendwie noch dran sind. Es wird weiter untersucht. Es gibt eine toxikologische Analyse. Was aber Stand jetzt, heute ist der 27.10., klar ist, dass er eben bei diesem Sturz diese Polytrauma und die Blutung erlitten hat. Und dass eben diverse Drogen im Spiel waren. Die Rede ist von einer Phase des Drogenmissbrauchs, die Payne in dem Moment durchgemacht hatte. Die Staatsanwaltschaft hat schon bestätigt, dass in seinem Zimmer eben Alkohol, Medikamente und Rauschmittel gefunden wurden. In seinem Körper wurden mehrere Substanzen nachgewiesen, unter anderem Benzodiazepin, das ist ein Medikament, was bei Angststörungen eingesetzt wird, Crack und Rosa-Kokain. Darauf komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und seit dem 21. Oktober weiß man, das sind quasi, also da ist es nochmal bestätigt, Drogen der Klasse A. Drogen der Klasse A sind vor allem Drogen, denen ein besonders hohes Gefahrenpotenzial zugesprochen wird. Wenn ihr euch erinnert, ich habe eben ja schon einmal kurz umrissen, was in diesem Hotelzimmer auf dem Foto zu sehen war. Da war unter anderem auch diese kleine Duff-Seifenbox. In dieser, so vermutet man jetzt, könnte die Droge Pink Cocaine oder pinkes Kokain gewesen sein. Laut amerikanischen Medien soll nämlich eine Reinigungskraft sowie ein weiterer Mitarbeiter des Hotels die Droge in dieser Seifenbox an Payne geliefert haben. Die diente also als unauffälliges Transportmittel, um die Substanz eben weiterreichen zu können. Und momentan untersucht die Polizei die Hotelangestellten und es gibt wohl einen Hauptverdächtigen, auf den sie sich konzentrieren. Diese Mitarbeiter, diese zwei auf jeden Fall, wurden bereits auch vom Hotelchef freigestellt worden sein. Und was jetzt gerade ganz aktuell auch irgendwie wieder ein bisschen hochkocht, ist die Frage, ob dieses Hotel nicht eine Drogenhölle war, dass die da ganz viel getickt und gedealt haben. Ja. Mhm. Das beobachtet man auch weiter, weil irgendwie ist es wohl nicht das einzige Mal, dass da irgendwie dieses Hotel in Verbindung mit Drogen steht.
Also dass quasi da Drogenkuriere ein- und ausgehen können oder halt.
Genau.
Ach, das ist ja. Ja. Ich habe eine, das frage ich mich gerade spontan. Ich habe dazu nichts gefunden. Ich weiß nicht, ob du was gefunden hast, weil ich meine, er hatte ja 2023, hat er ja gesagt, dass er stolz darauf ist, wieder trocken zu sein. Weiß man denn, weil du das Ausmaß, was du ja beschreibst, auch in dem Hotelzimmer, das ist die Drogen, der Gedanke kam ja gerade, als du die ganzen Drogen aufgezählt hast. Weiß man denn wieder, also warum er wieder angefangen hat oder warte. War da nochmal irgendwie, okay.
Warte, soweit bin ich noch nicht.
Okay.
Geduld.
Ich bin gespannt.
Liams Vater ist natürlich auch nach Argentinien gereist, um eben bei den Ermittlungen helfen zu können. Mhm. Der macht da mit und versucht natürlich auch alles, um irgendwie herauszufinden, was passiert ist. Und Stand jetzt soll Liams Leiche noch ungefähr eine Woche in Argentinien bleiben, bis die toxikologischen Tests wirklich abgeschlossen sind. Der Plan ist dann, dass die Leiche nach England, also in Paynes Heimat, überführt wird, damit er dort eben auch beerdigt werden kann. Was sich alle die ganze Zeit natürlich fragen und ich auch richtig krass während der Recherche ist so, ist er absichtlich gesprungen? War es ein Versehen? Ja. Anfangs hat man auch ein Verbrechen natürlich mit nicht direkt ausgeschlossen, weil eben, das habe ich ja eben schon angeteased, zwei Damen an diesem Abend oder an diesem Tag auf seinem Hotelzimmer waren. Die wurden auch bereits verhört. Die hatten beide nur eine Stunde vor seinem Tod das Hotelzimmer verlassen. Und hier bei diesen beiden Damen, Aldana und Lucila, so heißen sie, handelt es sich um Escort-Damen. Die beiden hatten ausgesagt, dass Payne sie nicht bezahlen wollte. Drogen hätten sie aber nicht konsumiert, nur Alkohol genommen. Eine Auseinandersetzung hätte es aber nicht gegeben. Das wurde halt eben alles ermittelt. Mittlerweile weiß man, dass er auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt des Sturzes alleine war. Aber es ist halt immer noch unklar, ist er wirklich absichtlich gesprungen oder war das ein Versehen im Drogenrausch? Ja. Vor allem finde ich, was dafür spricht, und das hatte ich ja eben jetzt auch schon angeteased, wir sprechen jetzt einmal über dieses rosa Kokain. Da spricht sehr vieles dafür, dass er irgendwie tatsächlich nicht Herr seiner Sinne war. Rosa Kokain ist nämlich ein Gemisch aus manchmal Kokain, hauptsächlich aber Crack, Ketamin, was sedierende Wirkung hat. Das führt zu Wachträumen und Ecstasy bzw. MDMA. Und das wirkt anregend und bewusstseinsverändert. Also es sind verändernd. Das sind also zwei, vor allem halt eben Ketamin und Ecstasy, die so ein bisschen gegeneinander wirken eigentlich. Weswegen gerade diese Mischung halt richtig gefährlich ist. Gelegentlich wird zu rosa Kokain noch Koffein, Paracetamol, Amphetamin oder Ibuprofen hinzugefügt. Diese Droge ist eine beliebte Freizeitdroge und vor allem in Südamerika weit verbreitet. Bekannt ist die Droge auch unter dem Namen Tusi und sie hat eben eine krass halluzinogene Wirkung. Vor allem eben, weil ich ja das, was ich eben schon gesagt hatte, diese Kombination aus MDMA und Ketamin, der Blutdruck steigt aus automatisch, die Herzfrequenz wird höher und die Folge ist eine krass starke Herzbelastung, also überhaupt nicht gut für den Körper. Und falls ihr euch jetzt so wie ich fragt, warum heißt es Pink Cocaine, wenn da eigentlich fast nie Kokain mit dabei ist? Das kann halt eben Kokain behalten, aber das ist nicht immer der Fall, wie gesagt. Den Namen verdankt die Droge eher dieser optischen Ähnlichkeit zu herkömmlichen Koks. Sie wird nämlich meistens auf die gleiche Art und Weise konsumiert. Das ist Pulver und wird in Linien drapiert und mithilfe eines Röhrchens eben durch die Nase gezogen. Einziger Unterschied, und der ist richtig groß, ist, während Koks pflanzlich ist, wird Tusi in einem Labor zusammengemixt. Das macht diese Droge so unberechenbar, weil man weiß am Ende eigentlich gar nicht, was genau darin enthalten ist, in welcher Konzentration, wie das genau auf den Körper dann wirkt, wie die einzelnen Stoffe sich miteinander kombinieren und auf die einzelne Person, die es eben konsumiert, wie das sich auf die auswirkt. Das heißt, du kannst eigentlich, kann man so runterbrechen, ist null einschätzen, wenn du diese Droge nimmst.
Also es kann sein, dass er einfach dann auch in dem Drogenrausch, dass das ein Unfall war.
Ja, also es ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Ich bin gespannt und das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen, wie die weiteren Ermittlungen natürlich jetzt irgendwie ausgehen und was da noch so ans Licht kommt. Aber es würde mich nicht wundern, wenn der da einfach irgendwie sich so hochgepusht hat mit all dem, dass der gar nicht mehr, ich meine, wenn das so halluzinogene Wirkungen hat, Wirkung hat, wer weiß, ob der da nicht auf irgendeinem krassen Trip war und dachte, er kann irgendwie über das Geländer von dem Balkon laufen. Also weißt du, das ist jetzt einfach nur so in die Tüte gesprochen, aber es ist ja alles möglich, wenn die da irgendwie so Menschen so Drogentrips haben. Und kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema eigentlich, diese scheiß Drogen. Ich könnte mich da schon wieder so drüber aufregen und in Rage reden, dass es überhaupt sowas gibt. Ich meine, was ist das für eine kranke Scheiße, wenn du dir mal durchliest, was da alles drin ist. Und das ziehen sich Leute dann durch die Nase und drehen irgendwie komplett ab. Side Fact, der nicht weniger spannend, aber auch genauso traurig ist, diese Droge, eben dieses Pink Cocaine, soll P. Diddy auch immer seinen Opfern auf den Partys verabreicht haben. Aber dazu am 3.11. mehr. Ja. So, Freddy, weil du ja eben gefragt hast, was irgendwie dazu geführt haben konnte, dass er wieder so abstürzt oder wieder Drogen konsumiert. Kurz nachdem eben die Schlagzeilen um die Welt gingen, ging es natürlich weiter mit weiteren Schlagzeilen. So, ey, was ist passiert? Wer könnte damit was zu tun haben? Was war in den letzten Stunden in seinem Leben passiert, dass es irgendwie so weit kommen konnte? Und der Fokus lag vor allem auf einer jungen Frau, die du eben auch schon erwähnt hast, nämlich Maya Henry, seine Ex-Freundin, Ex-Verlobte. Die zwei waren einige Jahre zusammen, von 2018 bis 2022. Und die Beziehung könnte man wirklich als Achterbahnfahrt bezeichnen. Die haben sich verlobt, zwischenzeitlich immer wieder getrennt. Also es war ein Up and Down, bis es eben schlussendlich zu der finalen Trennung kam. Und Liam wohl diese Trennung nie wirklich überwunden haben soll. Die Rede ist hier von Stalking, von Nachrichten, die er ihr pausenlos geschrieben hat. Sie, also Maya, berichtet dazu auch auf TikTok. Er erstellt neue iCloud-Konten, um mir Nachrichten zu schicken. Es ist immer ein neues, gottverdammtes Konto. Jedes Mal, wenn ich eines auf meinem Telefon auftauchen sehe, denke ich, jetzt geht es wieder los. Außerdem erzählt sie, dass Liam versucht haben soll, Kontakt zu ihren Bekannten und ihrer Mutter aufzunehmen und wirklich einfach sie nicht hat gehen lassen wollen. Und sie hat deswegen rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet. Eine Unterlassungsverfügung ging ungefähr ein paar Tage, bevor er eben starb, gegen die bei ihm ein. Das kann natürlich einiges in ihm ausgelöst haben.
Total.
Vermutet man. Aber klar, bestätigt ist das nicht, ne?
Ja. Ich meine, so eine Unterlassungsklage, das ist natürlich auch ein heftiger Schritt, ne? Und ich überleg gerade, ne, wenn du schon sagst, vielleicht hat er das nie überwunden, vielleicht war dieser Song Teardrops auch an sie gewidmet, weiß ich nicht, vielleicht wisst ihr da mehr. Und wenn du vielleicht einfach nicht loslassen kannst von einer Person, die du liebst, und dann so ein heftiger die ja ganz offensichtlich wirklich nichts mehr mit dir zu tun haben will, sogar rechtlich gegen dich vorgeht, das ist ja echt nochmal so, oh krass, okay, gar keine Chance mehr, kann das natürlich, ja, ihn wahnsinnig verletzt, beziehungsweise auch wahnsinnig aus der Bahn geworfen haben.
Ich finde halt, weil all das, ne, also da kommt noch hinzu, warte, ich schließe das eben ab, bevor ich mein Fazit ziehe dazu, dass seine Plattenfirma Capitol Records ihn, ich glaube, 2 Tage vor seinem Tod auch gefeuert hat, weil er eben nicht, nicht das, ja, erfüllt hat, was sie sich davon erhofft hat. Also das alle, oder erhofft haben, bevor er sein zweites Album veröffentlichen konnte, war irgendwie gefühlt, zumindest wahrscheinlich in seinen Augen, seine Karriere so ein bisschen am Ende, ne? Und dann sitzt er da und ist alleine, weil eigentlich die Zeit, die er mit Kate zusammen in Argentinien verbracht hat, die haben ja, wie gesagt, das bei Social Media auch oft gepostet, da wirkte der total glücklich und zufrieden und irgendwie in sich ruhend und alles irgendwie fein. Jetzt muss man sich mal vorstellen, dann fährt sie weg, also verlässt ihn sozusagen 2 Tage davor, lässt ihn allein und plötzlich rasselt die Unterlassungsklage irgendwie auf ihn ein. Er bekommt die Nachricht, er wird gefeuert von seiner Plattenfirma. Mit dem ganzen Hintergrundwissen, dass der eh schon sehr labil ist ja eigentlich, kann man sich das dann gut vorstellen, dass er da einfach wieder seinen einzigen Ausweg in diesen Drogen- und Alkoholsubstanzen quasi gesucht hat. So wie früher auch, weil er hat es ja gar nicht anders gelernt am Ende. Also das, was du ja eben schon gesagt hast, Friedi, das war einfach dieses Problem, was er ja hatte, dass er einfach in den Hotelzimmern alleine saß während der Zeit mit One Direction, weil sie vor Fans ja auch geschützt werden müssen. Dann saßen die da alleine und er war irgendwie mit sich und seinen Sorgen und seinen Ängsten alleine. Er hat es also damals so gelernt. So, auf einmal sitzt er wieder alleine in einem Hotelzimmer, hat wieder Sorgen und Ängste, weil eben diese Dinge passiert sind. Seine Freundin ist nicht bei ihm. Ja, der einzige Ausweg, nicht anders gelernt vorher, eben irgendwas zu nehmen.
Der wahrscheinlich der Griff in die Minibar erstmal und dann, wenn du schon sagst, das Hotel vielleicht bekannt dafür ist, dass man da einfach an Drogen rankommt, ne? Ich meine, die Personen wissen ja dann, wen sie anrufen müssen, in welcher Form.
Ach, klar, natürlich.
Dass sie ihr Zeug bekommen.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Da ist ja dann kurz vorher nochmal das Kartenhaus, was bei ihm ja wirklich immer auf sehr wackeligem Boden oder sehr labil war, dann nochmal komplett zusammengestürzt, ne?
Ja. Und ich finde, das zeigt auch irgendwie, also klar, allein die Freundin, die da morgens noch mit ihm geschrieben hat, was ich anfangs erzählt hatte, dass er irgendwie so normal ja schien und irgendwie normal antwortete. Und genauso finde ich auch die ganzen Reaktionen, die danach kamen, sowohl von seiner Familie als auch eben von seinen engsten Personen um sich herum, die sind natürlich alle erschüttert, ne? Und niemand hat einfach damit gerechnet. Also ich habe mir mal so ein paar angeguckt und die haben mir wirklich auch das Herz gebrochen. Seine Familie hat zum Beispiel mitgeteilt, unsere Herzen sind gebrochen. Liam wird für immer in unseren Herzen weiterleben und wir werden ihn als freundliche, lustige und tapfere Seele in Erinnerung behalten. Kate Cassidy, eben seine Freundin, die, da war natürlich so ein bisschen der Fokus drauf, weil die eben mit ihm zusammen da war und alle irgendwie natürlich geguckt haben, wie wird und wann wird sie sich äußern. Die hatte dann ein paar Tage nach seinem Tod via Instagram geschrieben, ich bin völlig ratlos. Nichts an den vergangenen Tagen hat sich echt angefühlt. Liam, mein Engel, du bist alles. Ich will, dass du weißt, dass ich dich bedingungslos und vollkommen geliebt habe. Ich werde dich für den Rest meines Lebens lieben. Und dann, ungefähr eine Woche nach dem Tod, schreibt sie, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mein Herz ist auf eine Weise erschüttert, die ich nicht in Worte fassen kann. Es fühlt sich an, als hätte ich den besten Teil von mir selbst verloren. Ich kann mir einen Tag ohne dein Lachen und deine Liebe nicht vorstellen. Du hast so viel Licht in mein Leben gebracht. Außerdem berichtet sie dann auch noch in diesem Post von Zukunftsplänen der beiden, denn die hatten vor zu heiraten. So, und all das spricht ja irgendwie, so wie sie ihn beschreibt und dass er so Zukunftspläne hat, spricht für mich zumindest, das ist jetzt natürlich einfach nur eine starke Mutmaßung, aber es spricht nicht dafür, dass er ansatzweise auch nur geplant hatte, sich das Leben zu nehmen.
Nee, das stimmt, aber auf der anderen Seite ist das, ich habe da letztens mit jemandem drüber gesprochen, die auch in einer Psychiatrie arbeitet, um einfach nochmal diese Depression besser nachvollziehen zu können, weil es ging auch um mein Suizid in einem sehr entfernten Bekanntenkreis bei mir. Und sie sagte zu mir, dass es einfach manchmal diese Krankheit einfach in dir schlummert, ne? Und zwischendurch kommt sie raus. Und dann denkst du eigentlich, alles ist gut. Und dann auf einmal haut's dich halt komplett um. Und dann kommt es zu dieser Reaktion. Und dass dann manche ihr Leben meinen, beenden zu wollen. Aber das kann man total schlecht vorhersagen. Also das zum Beispiel, weil du jetzt auch gerade meintest, es sah eigentlich alles total gut aus und eigentlich hatte er ja Pläne. Du weißt halt nicht, wenn die Person so labil ist, was ihn vielleicht dann, wie nah er immer dran war an der Edge, weißt du, was ihn dann vielleicht noch, was noch gefehlt hat, um dass er einfach gesagt hat, ich kann nicht mehr. Ob das jetzt in einem Drogenrausch eine bewusste Entscheidung war, kann ich sehr schwer einzuschätzen, muss ich ehrlich sagen. Ne?
Ja.
Aber ja, er hatte ja auch gelernt, immer ein Smiley-Face aufzusetzen, auch wenn es ihm extrem schlecht geht. Deswegen auch, dass dieses so ja in Social Media, ja, das stimmt, da sah er doch noch so glücklich aus. Er sah bei One Direction 5 Jahre lang glücklich aus.
Das stimmt.
Und hat es geschafft, eine komplette, auch die Alkohol- und Drogensucht irgendwie zu verstecken, einigermaßen. Deswegen ja, wahnsinnig schwierig. Man kann halt, und das merkt man, finde ich, wieder an diesem Fall, man kann den Leuten echt nur vom Kopf gucken und man weiß nicht, was, wie es ihnen geht, was im Inneren da los ist. Einfach, es ist ja wahnsinnig, wahnsinnig traurig.
Mhm. Ich finde vor allem auch traurig, so wenn man natürlich mit der Familie, du hast ja eben auch bei seinen beiden Schwestern angesprochen, mit einer hat er zusammen auch an einem neuen Song gearbeitet. Der wurde jetzt posthum veröffentlicht. Der heißt Do No Wrong. Und sie hatte sich dazu, also die Schwester, mit der er zusammen daran gearbeitet hat, auch noch geäußert, hat halt eben gesagt, Liam ist mein bester Freund, niemand konnte mich so sehr zum Lachen bringen wie er. Er wusste, dass er mich anrufen konnte, jederzeit. Geht's noch weiter? Ich habe den so ein bisschen zusammengefasst. Mein Kopf hat Mühe, damit zu verstehen, was passiert ist und ich verstehe nicht, wohin du gegangen bist. Ich habe das Gefühl, dass diese Welt nicht gut genug oder freundlich genug zu dir war. Du hast nie geglaubt, dass du gut genug bist. Und das, finde ich, zeigt natürlich so ein bisschen diese Selbstzweifel, die er immer hatte, die ihm wahrscheinlich auch so ein bisschen aufgebürdet wurden, quasi durch diese Zeit bei One Direction und durch eben diese Aufmerksamkeit, die er in so jungen Jahren bekommen hat und eben immer wieder dieses Thema Kinderstars, wo wir ja schon so oft drüber gesprochen haben, was das für ein krasser Druck ist, dieses Ruhm und Rausch direkt so nah nebeneinander und dann aber auch irgendwie so hohe Höhen und Tiefen, das kannst du ja als junger Mensch überhaupt nicht richtig verkraften und verarbeiten. Und deswegen gibt es jetzt auch, und das finde ich richtig und längst überfällig und wirklich tatsächlich bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Es wurde nämlich jetzt eine Petition gestartet, die Gesetze fordert, um junge Künstlerinnen zu schützen. Sowas wie regelmäßige Check-ups zur mentalen Gesundheit, Auszeiten, psychologische Betreuung, dass das alles zum Standard wird, eben für solche Menschen, die zu jung ins Rampenlicht kommen. Und diese Petition trägt den Hashtag Liam's Law. Also ich finde das total schön und die haben halt schon unfassbar viele Menschen unterzeichnet, dass da irgendwie dadurch jetzt wenigstens durch diesen Verlust irgendwie das Augenmerk und der Fokus auf eine sehr, sehr wichtige Sache gelegt wird.
Ja, und in dieser Industrie vielleicht auch ein paar Regeln aufgestellt werden.
Ja.
Ich meine, das ist deren Job. Wenn man es mal runterbricht auf Jobs, es gibt Urlaubstage, wir alle haben Recht auf Urlaubstage, das haben die nicht. Ja, also wenn das Management halt sagt, du ballerst da jetzt 5 Jahre durch, dann arbeitest du 5 Jahre am Stück ununterbrochen. Also dass die vor einen Burnout rennen, dass die komplett ausgebrannt. Ich glaube, die sind auch einfach ausgebrannt, die Menschen. Das ist wirklich nur zu menschlich und nachvollziehbar. Ich finde es so traurig, dass Leute, die ja so erfolgreich sind und so geliebt werden von Tausenden, Millionen von Menschen, dass die glauben, nicht gut genug zu sein. Das ist eigentlich Wahnsinn, ne? Weil eigentlich kriegen sie ja andauernd die Bestätigung, vermeintlich von Fans. Aber vielleicht macht Adele, deswegen ist auch genau richtig, sie verschwindet ja immer wieder für 6 Jahre. Muss ich gerade drüber nachdenken. Ich habe immer früher gedacht, so geil, sie macht's richtig. Sie taucht kurz auf, arbeitet und ist dann ganz lange wieder weg. Aber vielleicht braucht man auch so lange, um sich von vielen Sachen zu erholen, die in dieser Zeit passieren, wenn du auf Tour bist. Also vielleicht jetzt nicht 5, 6, 7 Jahre, aber ich glaube, du brauchst eine Zeit. Ich glaube, du musst danach auch mal abtauchen. Und ich glaube, du brauchst lange, um ja, sich davon zu erholen, was da eigentlich abgeht.
Vor allem glaube ich, was ich mir auch sehr schwer vorstelle, ist vor allem jetzt im Fall Liam Payne. Guck mal, du kriegst jahrelang irgendwie diese Aufmerksamkeit. Du wirst gehypt ohne Ende. Die Leute schreien hysterisch, wenn sie dich sehen und sowas. Das macht ja was mit dir. Und dann bist du irgendwann alleine. Der Erfolg ist nicht mehr der er mal war. Und auf einmal wird es ruhiger um dich. Ja, oder in dem Ausmaß, was du vorher gewohnt warst, das ist einfach nicht mehr da. Ich glaube, dass das vieles schon macht, ne? Dass man plötzlich das Gefühl hat, ich bin alleine nicht mehr gut genug. Und dass das so viele Zweifel in einem hervorruft, dass man das gar nicht mehr differenzieren kann.
Ja, na klar, wenn du dann auf einmal denkst, auf einmal jetzt bin ich bedeutungslos, ne?
Genau.
Warum schreit keiner mehr? Was ist los? Ja, es ist total, und da musst du, glaube ich, ein sehr, sehr gestärktes Umfeld haben und eine gestärkte Persönlichkeit, um damit halt umzugehen. Aber es ist ja einfach so, dass das ganz oft nicht der Fall ist. Und gerade bei Boybands oft nicht der Fall ist. Und ich habe mir auch mal angeguckt, warum eigentlich Boybands ihre Mitglieder so zerstören. Weil Liams Absturz natürlich auch in einer Reihe von vielen anderen Schicksalen ehemaliger Boyband-Mitglieder steht, die auch komplett traumatisiert aus ihrer Zeit als Teenie-Star hervorgehen und wirklich ein Jahr, ein Leben lang mit dieser kurzen Zeit, weil Teenie-Stars ist ja eigentlich gar nicht aufs Leben betrachtet, ist das ja gar nicht so eine lange Zeit, aber dass diese Zeit so intensiv ist, dass sie ein Leben lang damit zu tragen haben. Und ein Beispiel dafür ist Robbie Williams. Und Take That, weil Robbie Williams hat das mal wie folgt zusammengefasst und ich zitiere das. Wenn du Take That als Fallstudie nimmst, hast du Gary Barlow, der bulimisch und agoraphobisch ist, also auch wer diese Angststörung hat, sein Haus nicht mehr verließ, vergessen hat, wie man Songs schreibt und unter seinem Klavier schlief. Dann gibt es Howard Donald, der Selbstmord in Betracht zog. Mark Owen landete in der Reha-Klinik, Jason Orange konnte nicht mehr und verschwand einfach. Das ist die Fallstudie. In diesen 5 Jahren der traditionellen Lebensdauer einer Boyband verfestigt sich etwas, das zu psychischen Erkrankungen führt. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr, sehr eye-opening, weil mir war das gar nicht bewusst, dass sie alle solche Probleme hatten. Also von Robbie Williams weiß man das ja, von seiner Drogenabhängigkeit und Alkoholabhängigkeit. Aber dass sie alle, ein Gary Barlow, ein Howard Donald, dass sie alle damit so zu kämpfen hatten, auch wieder diese traditionelle Lebensdauer einer Boyband, 5 Jahre, dass diese 5 Jahre ausgereicht haben, um zumindest bei Take That und bestimmt auch bei One Direction zu diesen psychischen Erkrankungen geführt hat, dass das halt eben ausreicht. Und es gibt so immer wiederkehrende Gründe, warum Boybands das Leben von ihren Mitgliedern echt ruinieren können. Und das ist zum Beispiel das Thema versteckte Sexualität. Also Boyband-Mitglieder werden ja häufig dazu gezwungen, ein heterosexuelles Teenie-Image für das weibliche Zielpublikum aufrechtzuerhalten. Auch wenn sie es nicht sind, müssen sie das halt spielen. Und es gibt ein Beispiel, Stephen Gately von einer irischen Boyband, Boyzone. Und der war jahrelang gezwungen, seine Homosexualität zu verstecken. Ihm wurde gezielt vom Management Affären mit Frauen nur zum Schein angedichtet, um halt eben irgendwie aufkommende Gerüchte über seine ungeklärte Sexualität zu zerstreuen. Und 1998 outete er sich als schwul, weil er halt mit dieser Lüge nicht mehr leben konnte. Und er meinte auch, also es war ein wahnsinnig mutiger Schritt und er war der erste schwule Boybandstar. Und tatsächlich brachte ihm aber dieser mutige Schritt für seine Karriere eher wenig Glück. Er hatte dann auch mit Suchtproblemen zu kämpfen und auch er, Stephen Gately, starb im Alter von 33 Jahren nach einer wilden Partynacht in seinem Ferienhaus auf Mallorca. Also auch er hatte sein Leben lang dann darunter zu kämpfen, dass er einfach seine Sexualität zu verstecken musste. Und da musste ich auch kurz an Bill Kaulitz denken. Übrigens, der, glaube ich, auch da sehr drunter gelitten hat.
Das erzählt er ja auch in der Doku, ne? Dass er da richtig drunter gelitten hat.
Ja, dass er seine Sexualität auch nicht so frei ausleben konnte. Ich freue mich wahnsinnig, dass er das jetzt so machen kann, ne? Ich finde das immer richtig, richtig schön und süß zu sehen, wie glücklich und, ja, losgelöst.
Befreit,
genau. Er wirkt, ne?
Absolut, ja.
Dann ist natürlich ein Faktor, der einfach Boybands, ist ja dieses Thema der Erfolgsdruck. Also Boybands sind natürlich oft nur für einen kurzen Zeitraum erfolgreich. Und die stehen halt echt unter immensem Druck, so viel in dieser Zeit wie möglich aus ihrem Ruhm herauszuholen. Und dadurch, und weil diese Manager und Plattenfirmen halt, die so ausmelken wollen, könnte man ja schon fast sagen, wird halt das Verhalten kontrolliert. Also das Management greift zu drastischen Maßnahmen der Abschirmung, wie bei One Direction, ne, was Liam ja erzählt hatte, wurde er ja mit 16 zum Alkoholiker. Und er sagt ja, die Hauptursache war damals diese Isolation durch sein Management, wo sie ja oft, die Bandmitglieder, oft in ihren Hotelzimmern eingesperrt wurden, beziehungsweise wo sie mal hingegangen sind, um sich halt vor der Öffentlichkeit abzuschirmen. Und da war ja dann die Minibar. Und das war ja damals der Beginn dieser Suchtspirale, der Liam nicht mehr, ja, entkommen konnte. Und dann ein anderer Punkt ist halt das Thema Schönheitswahn. Wir haben auch vorhin darüber gesprochen, bei One Direction war es ja so, dass sie einfach ja, sich anziehen mussten, stylen mussten, wie halt das Management es gesagt hat. Es gibt ein strenges Schönheitsideal. Das führt natürlich zu einem enormen Druck bei den Bandmitgliedern. Und beim Beispiel von Zane war es ja so, dass er dann offenbarte nach seinem Ausstieg, dass er halt diese Essstörung hatte, von der ich ja vorhin auch schon erzählt hat. Und dass er dadurch versucht hat, weil er ja über so wenig Kontrolle hatte, er versucht hat, darüber wenigstens seine Kontrolle zu behalten. Was natürlich auch total krass ist bei Boybands, ist das Thema Ausbeutung. Und wo es besonders brutal ist, und Nina, und da müssen wir irgendwann mal echt eine Folge drüber machen, wir sträuben uns immer so ein bisschen über die K-Pop-Industry, weil wir einfach kaum Bezugspunkte zu ihr haben, aber es ist eigentlich echt wahnsinnig spannend, das müssen wir mal machen. Die Mitglieder von Boybands werden in Südkorea übrigens oft vertraglich dazu verpflichtet, ein bestimmtes Gewicht zu halten und müssen regelmäßig Schönheitsbehandlungen absolvieren, also so viel auch zum Schönheitswahn. Und das, jetzt wird's krass. Und wenn sie gegen diese Regeln verstoßen, führt das zu empfindlichen Geldstrafen. Und zusätzlich haben halt viele K-Pop-Stars oft jahrelang ganz hohe Schulden bei den Casting-Agenturen, die sie halt in diese Boygroups gebracht haben. Diese Schulden entstehen, weil sie für ihre Ausbildung in Tanz, Gesang und Schauspiel bezahlen müssen. Und somit oft jahrelang in der Zeit, wo sie eigentlich Millionen Fans haben und Millionen verdienen könnten, kaum etwas verdienen und total ausgebeutet werden. Und auch da in der K-Pop-Industrie gibt es bereits einige bekannte Opfer. Einer, Song Yong-hoon, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wahrscheinlich nicht.
Im Zweifel nicht.
Nahm sich auch 2017 das Leben. Und er schilderte in einem Abschiedsbrief diesen unerträglichen Druck, den er verspürt hatte und oft diese ganzen emotionalen Kämpfe, die er im Verborgenen führte. Und auch da, dass das Thema über mentale Probleme zu sprechen, einfach tabu, das geht nicht, das ist ein Tabu. Und da musste ich auch schon wieder dran denken, an den Druck von One Direction, also was auch in Liam, was auf ihm gelastet hat, dass er auch diese emotionalen Kämpfe hatte, im Verborgenen, nicht darüber sprechen konnte. Also er ist nicht allein, ne? Und es haben auch schon andere Musiker, Sänger sind halt eben daran zerbrochen. Und zerbrechen tun sie halt eben auch oft. Und das ist so dieser fünfte Punkt, warum Boybands einfach, ja, einem das Leben zerstören können, sind die eben die Manager. Also junge Teenie-Stars werden von skrupellosen Managern kontrolliert, die natürlich alle Entscheidungen über ihr Leben führen und ihre Karriere treffen. Simon Cowell jetzt eben bei One Direction. Aber auch ein ganz, ganz, ganz berühmtes Beispiel ist, und darüber machen wir auch noch eine Folge, Lou Pearlman, der die Backstreet Boys und NSYNC gemanagt hat. Und er schnürte so restriktive Verträge, dass die Mitglieder von NSYNC und Backstreet Boys fast gar keine Entscheidungsfreiheit mehr hatten. Und während die Bands irgendwie Millionen von Alben verkauften, erhielten sie oft nur 10% der Einnahmen. Das heißt, dieser Lou Pearlman wurde einfach immer reicher und fetter, sage ich jetzt mal. Und die Jungs waren immer ausgebrannter und mussten immer weiter Konzerte spielen, weil sie wollten ja auch irgendwann, so wie One Direction, aus dieser Spirale raus und diese Kontrolle zurückerlangen, die natürlich das Management denen immer komplett genommen hat. Und die dachten wahrscheinlich, je länger wir aushalten, je mehr Geld wir verdienen, irgendwann kommen wir an diesen Punkt. Und Justin Timberlake von NSYNC beschrieb ihn und die Boyband damals als Spielzeuge in Lou Pearlmans Spiel. Und Lou Pearlman wurde übrigens auch wegen Betrug zu 25 Jahren Haft verurteilt. Und das war 2006. Also ihr seht, es ist einfach ein, da steckt ein System hinter. Ich finde es, wenn man das sich mal bewusst macht, finde ich es total, also finde ich es gut, dass es gar nicht mehr so viele Boybands gibt. Mir fällt gerade keinem mehr ein, dass es nicht mehr so ein Ding ist. Auf der anderen Seite finde ich es verantwortungslos von Eltern, wenn die Kinder sagen, ich wäre gern Teil einer Boyband, das überhaupt zu erlauben, zu unterstützen. Auf der anderen Seite willst du natürlich deinen Kindern auch nicht im Wege stehen bei deren Träumen. Aber das ist einfach ein total perverses Geschäft.
Geld und alles nur die Kohle.
Es geht immer nur um die Kohle und junge Menschen werden ausgebeutet und viele zerbrechen daran und ich finde es ja wahnsinnig traurig und ich fand irgendwie, also wie gesagt, dieser Schock mit Liam Payne hat mich total traurig gemacht und dann wurde ich richtig wütend, als ich gemerkt habe beim Recherchieren, dass es einfach dass es sein ganzes System dahinter steckt, das einfach junge Menschen ausbeutet, damit irgendwelche Manager immer reicher werden. Und die sind wie so Arbeitssklaven, wie Britney Spears, die immer wieder auf der Bühne stehen musste, weil er wegen dem Vater, weil es, obwohl sie nicht mehr konnte und nicht mehr wollte. Also das ist echt. Wahnsinn.
Deswegen und genau deswegen finde ich so gut, dass es eben jetzt diese Petitionen gibt, dass da irgendwie mehr Aufmerksamkeit nochmal drauf. Also wenn es eine, und es gibt ja nichts Positives an so einem Vorfall, an so einem Unglück, aber das ist was, wo man sagen könnte, das ist irgendwie jetzt gerade ganz gut, dass wenigstens da nochmal der Fokus jetzt drauf liegt, dass eben so eine Scheiße hoffentlich einfach irgendwie zumindest weitestgehend verhindert werden kann, ne?
Ja, und es behutsam mit den Menschen umgegangen wird und behutsam mit ihren Träumen und Wünschen und dass man einen gesunden Weg findet.
Ja, aber Fredi, weißt du, was da das Problem ist? Da machen wir uns doch nichts vor. Dass die ganze Welt dreht sich um Geld und es gibt immer Menschen, die irgendwie Bock auf Macht und noch mehr Kohle haben und die kein Gewissen haben, die scheißen dann drauf. Das ist denen doch egal, ob da ein kleiner 16-jähriger Junge oder Mädchen vielleicht irgendwie mit der Aufmerksamkeit nicht umgehen können. Wenn die Kohle stimmt, ja. Also wirst die Menschen nicht ändern können. Ich hasse Menschen, by the way. Aber ich finde, das ist halt eigentlich, deswegen ist es so wichtig, es muss eigentlich ein System entwickelt werden, was einfach viel, viel behutsamer, also ein großes System, nicht einzelne Menschen, weil das wird nicht funktionieren, sondern ein System, was wirklich, oder ein Gesetz dann eben von mir aus am Ende, was festlegt, wie man mit Menschen generell, finde ich, die in der Öffentlichkeit stehen, aber vor allem Kinder oder Jugendliche, die einfach noch nicht so gereift sind und nicht so reflektieren können über das, was passiert, dass die einen gewissen Schutz bekommen. Fertig aus. Ja. Und da kann doch so sehr ein Machtmensch hinterstehen, der irgendwie die Kohle sehen will. Dann gibt es das Gesetz, was eben besagt, von mir aus, keine Ahnung, die müssen Ruhezeiten haben oder so.
Müssen rechtlich geschützt werden, ne?
Ja.
Und dazu musste ich auch gerade ganz doll dran denken, auch an Justin Bieber.
Ja, auch, ja. Das sind so viele Parallelen. Ja.
Ja. Von einem Teenie-Star, der auch total irgendwann sich verloren hatte kurzzeitig und Gott sei Dank da wieder rausgefunden hat. Aber auch dazu wieder kleiner Claimer, sprechen wir nächste Woche beim 3.11. auch nochmal ausführlicher zum Thema Justin. Und
ich bin jetzt einfach wirklich richtig krass gespannt und werde das weiterverfolgen, was jetzt passiert noch mit den weiteren Ermittlungen, was vielleicht mit dem Hotel noch rauskommt, mit den Mitarbeitern, die ihm da diese Drogen geliefert haben, was da wirklich, ob da noch irgendwie mehr zutage kommt. Ja, wir verfolgen das weiter.
So eine perverse Industrie. So krass.
Ja, aber ja, genauso finde ich es pervers, dass es einfach Leute sich bereichern mit diesen Drogen, dass Leute abhängig werden von irgendeinem so abgefuckten Scheiß. Sorry Leute, ich könnte da immer regelmäßig so ausflippen, weil es ist halt auch teuer, dieses Pink Cocaine kostet so viel Geld. Und ich habe einen Artikel gelesen, dass das mittlerweile, also es ist vor allem in Südamerika, aber auch in Deutschland immer populärer wird und dass da wirklich Millionenbeträge hin und her geschoben werden, nur für diese abgefuckte Scheißkacke. So, das war mein Wort zum Sonntag. Regt mich auf.
Ja, wirklich. Ja. Ich kann es nachvollziehen. Ich bin da ja auch so dermaßen anti, das ist ja unfassbar.
Ja, es ist einfach uncool. Drogen sind uncool.
Ja. Und dass das Menschen zur Verfügung gestellt wird, die einfach nicht labil sind und dass sie einfach überhaupt da dran kommen können, ne? Ich will da gar nicht den Suchtmenschen. Ich meine, dass wenn man eine Sucht hat, dass es total schwierig ist, davon wegzukommen. Das ist so, aber dass sie da einfach nicht geschützt werden. Und ja, jetzt fangen wir an, uns zu wiederholen.
Ja.
Deswegen regen wir uns nicht mehr weiter auf. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn sie euch gefallen hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Wir haben nämlich festgestellt, was wirklich wahnsinnig schön ist, dass ganz, ganz, ganz viele neue Hörer im Teil dabei sind auf unserer Dark Secrets Reise, in unserer Dark Secrets Crew. Wir haben viele, viele neue Hörer gewonnen, was wahnsinnig schön ist. Und genau, wir freuen uns immer da sehr darüber. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Nicht nur die Stinkstiefel, die was auszusetzen haben. Meistens sind das ja die Personen, die dann noch was schreiben müssen. Also gerne, wenn ihr auch das
was
gut fandet.
Und Nettes.
Ja, schreit es in die Welt hinaus. Freuen wir uns natürlich sehr. Und über 5 Sterne freuen wir uns natürlich auch mal sehr. Oder 4. Genau.
5.
Und noch ein letzter Werbeblock, bevor wir euch in den Tag entlassen oder in den Abend entlassen. Am 3.11. Wir haben noch nicht mehr viele. Das finde ich auch, freue ich mich natürlich auch sehr drüber. Aber wir haben noch ein paar Karten übrig für unseren Live-Auftritt am 3.11. im Helios in Köln. Also schlag zu. Es wird sich lohnen. Es wird spannend. Es ist einfach alles, was wir in unserem Podcast bisher gemacht haben, gipfelt irgendwie in dieser Live-Show. Ich habe das Gefühl, alle Stränge führen zusammen und es ist irgendwie alles miteinander verwoben.
Das stimmt.
Und das ist so, es ist so geil zu sehen, dass wir seit 3 Jahren uns damit auseinandersetzen und auf einmal denkst du nur so, oh mein Gott, es ist einfach nur eye-opening, was eigentlich in dieser Industrie los ist. Deswegen kauft euch ein Ticket unter darksecrets.190a.de. Den Link findet ihr aber auch in den Shownotes und auch auf Instagram. Und wenn es da nicht funktioniert, dann schreibt uns. Wir schicken euch das und wir freuen uns wahnsinnig auf euch.
Genau. Bis dann.
Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.